herzlich willkommen bei der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die euch auf eine Reise aus packenden Geschichten, persönlichen Anekdoten und unvergesslichen Erlebnissen aus dem Leben zum und im Ruhestand mitnimmt. Es geht um Leben, Leute, Lifestyle und Legenden. Freut euch auf spannende Erzählungen, humorvolle Ereignisse und zeitlose Weisheiten, aber auch auf einen persönlich kritischen Blick auf die Generationenunterschiede. Diese Podcast-Show setzt sich dabei analytisch provokant mit den Sichtweisen der Gen X und Gen Z auseinander. Provokant, humorvoll und immer am Puls der Zeit für alle, die das Älterwerden anders denken wollen. Untermalt von der Musik der Boomer-Ära, die eine ganze Generation prägte, Rock'n'Roll, Blues and Beat. Ein Podcast voller Weisheiten, Humor und den unvergesslichen Klängen. Es ist nicht nur ein Podcast für Senioren, sondern auch für alle, die es noch werden wollen. Deshalb taucht ein und erlebt das Leben und den Ruhestand in vollen Zügen. Macht euch bereit für Episode 33 von Der Vollzeitrentner, der Podcast-Show, die deine Synapsen zum Glühen bringt. Geschichten, die einschlagen wie Blitze, Erkenntnisse, die dir die Komfortzone sprengen und Ideen, die wie Raketen in deinem Kopf explodieren. Kein Flüstern, kein Leerlauf, nur geballte Energie auf Sendung. Bereit, das Ganze auf Maximum zu drehen? Dann let's go! In der neuen Folge 62. Alles bleibt anders, über die Macht und Ohnmacht von Veränderungen geht es darum, Identität und Stärke zurückzuholen. Veränderung greift tief in Routinen, Werte und Systeme ein, ist unvermeidlich und zugleich ambivalent. Sie eröffnet Chancen, birgt aber auch Risiken, wie Beispiele aus Klimawandel oder Kernenergie zeigen. Zukunftsvisionen werden oft überschätzt, während die Vergangenheit wertvolle Lehren für den Umgang mit Wandel liefert. Erst im Zusammenspiel von Erinnerungen und Zukunft entfaltet Veränderung ihre Kraft. Nur wer sich verändert, kann bewahren, jedoch immer in neuer Form. Fazit: Veränderung ist notwendig, aber kein Selbstzweck und ihr Wert zeigt sich erst im Rückblick. In Folge 63, vom Fehlstart zum Erfolg und ein Jahreswechsel in New York, geht es um überraschende Wendungen und neue Chancen. Nach einem enttäuschenden Franchise-Start startete das Unternehmen eigenständig durch, entwickelte das Konzept der Inhouse-Logistik und gewinnt erste wichtige Kunden, darunter die Deutsche Bahn und meine alte Firma. Gleichzeitig gelingt der Start in die private Arbeitsvermittlung. Das Jahr endet mit einer spektakulären Reise, Weihnachten und Silvester in New York und Braintree, inklusive Sightseeing, Shopping, Kultur-Highlights und einem Ausflug zu den Niagara-Fällen. Die Folge zeigt, wie Rückschläge zu neuen Erfolgen führen können. Der Vollzeitrentner bedeutet Freiheit, die Richtung selbst zu wählen und loszulegen, wann immer es nötig ist. Es erfordert Mut, neue Projekte mit voller Energie zu starten und genauso viel Mut loszulassen, wenn Ideen nicht gedeihen. Genau darin steckt die Stärke, nach vorn zu blicken, Vergangenes zu würdigen, ohne daran festzuhalten und die Zukunft offen zu umarmen. Jeder Schritt, jedes Risiko und jede Entscheidung formt ein Leben, das selbstbewusst, kraftvoll und selbstbestimmt gelebt wird, mit Herz, Mut und grenzenloser Zuversicht.
Alles bleibt anders, über die Macht und Ohnmacht von Veränderung.
Es muss sich alles ändern, damit alles so bleibt, wie es ist.
Dieser Satz aus Giuseppe Tomasi di Lampedusas Roman Il Gattopardo der Leopard hat eine eigentümliche Faszination. Er klingt wie ein Paradox, wie eine Denkfigur, die man auf den ersten Blick nur schwer greifen kann. Bedeutet er, dass jede Veränderung letztlich nur eine Fassade ist, die den Status quo kaschiert, oder dass Konservierung ohne Anpassung unmöglich ist? Meine Antwort lautet nein, zumindest nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Veränderung ist kein kosmetischer Anstrich, sondern immer ein tiefer Eingriff in Routinen, Werte, Gewohnheiten und Systeme.
There is no change without change of routines.
Das gilt im Privaten ebenso wie im Globalen.
Warum wir Veränderung brauchen und fürchten.
Die Frage, weshalb Veränderung notwendig ist, scheint trivial. Schließlich verändert sich die Welt ständig, die Natur, die Technik, die Gesellschaft, der Mensch. Doch ob wir diese Veränderungen aktiv gestalten oder passiv erdulden, ist ein entscheidender Unterschied. Aktuell erleben wir das am Beispiel Klimawandel. Kaum ein Thema zeigt deutlicher, wie existenziell Transformation sein kann. Es geht nicht um Lifestyle-Kosmetik, sondern um die Grundlage unserer Zivilisation. Und doch fällt es schwer, hier entschieden und schnell genug zu handeln, weil jede Veränderung auch Risiken, Kosten und Unsicherheit mit sich bringt. Dasselbe Muster gilt im Kleinen. Ob im Job, im Lebensstil, im äußeren Erscheinungsbild oder in der Suche nach Body Positivity. Fast jeder Mensch trägt in sich den Wunsch nach einem besseren, zufriedeneren Ich. Aber nicht jede Veränderung führt zum Guten. Ein Beispiel ist die Kernenergie. Sie wurde als Fortschritt gefeiert, als Weg in eine sichere, energiegeladene Zukunft. Und gleichzeitig brachte sie Gefahren, die ganze Regionen unbewohnbar machten und Generationen belasteten. Veränderung bedeutet also immer auch Ambivalenz.
Die Zukunft als Illusion.
Ein Problem unserer Zeit liegt für mich darin, dass Veränderung heute fast ausschließlich im Horizont der Zukunft diskutiert wird. Digitale Transformation ist zum Zauberwort geworden, zum Allheilmittel, das verspricht, alle Probleme zu lösen. Wer nicht an die Zukunft glaubt, gilt schnell als rückständig, analog aus der Zeit gefallen. Doch welche Arroganz steckt eigentlich in der Vorstellung, wir könnten die Zukunft schon heute verstehen und planen? Zukunft ist keine lineare Fortschreibung von PowerPoint-Folien, sondern bleibt ungewiss voller Chancen, aber auch voller Risiken. Viel fruchtbarer scheint mir der Blick zurück. Die Vergangenheit ist der wahre Lehrmeister der Veränderung. Dort lassen sich die Folgen früherer Entscheidungen erkennen, die gelungenen wie die fatalen. Geschichte, Politik, Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, Sport, alle Bereiche sind voll von Beispielen, wie Wandel Gesellschaften und Individuen geprägt hat. Wer hinsieht, erkennt Muster, Warnungen, Chancen und lernt, zwischen kurzfristigen Trends und nachhaltigen Transformationen zu unterscheiden.
Die Dialektik des Wandels.
Vielleicht besteht das Geheimnis darin, Vergangenheit und Zukunft nicht gegeneinander auszuspielen, sondern in einen Dialog zu bringen. Veränderung ohne Erinnerung wird zur Hybris. Erinnerung ohne Veränderung erstarrt zur Nostalgie. So gesehen ist Lampedusas Satz weniger ein Paradox als ein Hinweis, nur wer sich verändert, kann bewahren. Doch dieses Bewahren ist nie identisch mit dem Alten, sondern eine neue Form, eine Transformation. Alles bleibt anders.
Persönliche Perspektive.
Ich selbst habe über 6 Jahrzehnte hinweg Veränderungen in vielen Bereichen erlebt, privat, beruflich, kulturell. Von Wirtschaft und Politik über Lifestyle-Trends bis hin zum Rock'n'Roll habe ich diese Erfahrungen im Podcast der Vollzeitrentner reflektiert. Mein Fazit, alles, was sich verändert, ist nicht mehr so, wie es war. Ob das besser oder schlechter ist, hängt immer von der Perspektive ab. Veränderung ist kein Wert an sich, sondern ein Prozess, der sich erst im Rückblick bewerten lässt.
Fazit.
Die Frage nach Veränderung lässt sich nicht mit einem simplen Ja oder Nein beantworten. Veränderung ist unvermeidlich, aber nicht immer wünschenswert. Sie ist notwendig, aber nicht immer heilsam. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen.
Nicht in die Zukunft verliebt sein, als wäre sie schon geschrieben. Nicht in der Vergangenheit verharren, als ließe sich das Alte ewig festhalten. Sondern im Spannungsfeld beider Dimensionen verantwortungsvoll gestalten.
Oder anders gesagt, Veränderung ist nicht das Mittel, um alles beim Alten zu lassen. Sie ist die Kunst, im Fluss des Wandels das Wesentliche zu bewahren und das Unwesentliche loszulassen.
We'll be right back.
Vom Fehlstart zum Erfolg und ein Jahreswechsel in New York.
Die Zeit schritt voran. Die Infrastruktur für den Start meines Unternehmens war geschaffen. Büro, Firmenadresse, alle Anmeldungen, die erforderliche ANU-Erlaubnis, Telefonnummer, Telefaxnummer und schließlich mein erstes Handy. Dieses Gerät war damals so groß und unhandlich, dass man es unmöglich in einer Jackentasche unterbringen konnte. Alles Weitere, so war es vorgesehen, sollte vom Franchise-System geliefert werden. Einheitliche Geschäftsbriefe, Arbeitsmaterialien und besonders wichtig der Personalcomputer, der zu dieser Zeit bereits unverzichtbar geworden war. Genau in dieser Phase kam eine für mich äußerst spannende Neuerung hinzu. Zum 1. April 1994 wurde die Arbeitsvermittlung in Deutschland auch für private Anbieter freigegeben, zwar noch unter strengem Erlaubnisvorbehalt und mit vielen gesetzlichen Einschränkungen, aber dennoch ein echter Einschnitt. Bis dahin hatten ausschließlich die Arbeitsämter das Vermittlungsmonopol und nur Führungskräfte dürften über Personalberater vermittelt werden. Ich erkannte sofort ein zusätzliches Geschäftsfeld. Mein Gedanke war, auch diese private Arbeitsvermittlung, PAV, branchenorientiert anzubieten. Unmittelbar nach Inkrafttreten der Verordnung stellte ich den Antrag und erhielt als erster Anbieter in Niedersachsen die Erlaubnis. Das weckte auch das Interesse der Medien. RTL Nord nahm dieses Ereignis zum Anlass für einen Bericht. So stand ich plötzlich im Scheinwerferlicht, Interview im eigenen Büro. Kamerateam, Aufnahmen im Bürocenter und schließlich ein Beitrag im Regionalfenster von RTL. Ein PR-Start, wie er besser nicht hätte laufen können. Parallel dazu hatte ich über meine Kontakte bereits erste Aufträge für meine Haupttätigkeit in Aussicht von 3 Speditionen, darunter meiner ehemaligen Lehrfirma, sowie von der Deutschen Bahn, mit der noch enge Verbindungen bestanden. Alles deutete auf einen vielversprechenden Beginn hin. Doch dann kam der Tag, an dem ich die Geschäftsunterlagen des Franchise-Systems erhielt und die große Ernüchterung folgte. Das angebliche Handbuch bestand aus nichts weiter als kopierten Lohnsteuertabellen, Auszügen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und ein paar Seiten allgemein zugänglicher Informationen. Keine Ablaufbeschreibungen, keine konkreten Handlungsanleitungen, keine Systemprozesse, keine Hinweise zu Marketing oder Zielgruppen, keine Schulungsangebote, schlicht Makulatur. Auch die anderen 4 neuen Franchise-Nehmer aus Hamburg, Essen, Bergheim und Ludwigsburg stellten sofort dasselbe fest. Wir tauschten uns aus und schnell war klar, das Ganze war ein leeres Versprechen. Der Franchisegeber jedoch verwies auf die geschlossenen Verträge und beharrte darauf, alles geliefert zu haben. Er erwartete von uns die Vertragserfüllung. Für uns war das nicht akzeptabel. Wir kündigten fristlos, stellten sämtliche Zahlungen ein und forderten die Rückzahlung der Einstiegsgebühren. Natürlich war das kein glücklicher Beginn. Doch da ich bereits begonnen hatte und das Potenzial erkannte, machte ich nun zwangsläufig auf eigene Faust weiter. Erste Kundenaufträge liefen, die ersten 5 Mitarbeiter waren eingestellt und ich schrieb Rechnungen im eigenen Namen. Der Franchisegeber war inzwischen nicht mehr erreichbar, weshalb wir 5 Partner gemeinsam einen Anwalt in Köln beauftragten. Es entstanden sogar Ideen, sich zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammenzuschließen, um die Geschäftsidee selbst weiterzuführen. Doch die Interessen waren zu unterschiedlich. Einzig mit Dirk aus Hamburg blieb ich in engem Kontakt. Er hatte sein Geschäft bereits hochgefahren und erste Kontakte zur Hafenwirtschaft geknüpft. Trotz dieses Rückschlags lief mein eigenes Geschäft immer besser an. Bald darauf gab ich meinem Unternehmen einen neuen Namen, der den Begriff Logistik enthielt, und ließ ihn als Marke beim Deutschen Patentamt eintragen. Damit wollte ich eine klare Abgrenzung zur reinen Personaldienstleistung schaffen. Mein Ziel war, über Werkverträge eigenständig logistische Aufgaben im Unternehmen meiner Kunden zu übernehmen. So entstand das Konzept der Inhouse-Logistik. Der Kunde musste nicht mehr selbst das Personal steuern, sondern erhielt eine definierte Leistung im festgelegten Zeitrahmen, ob Lagerumschlag, Kommissionierung oder Be- und Entladung. Dieses Modell traf exakt den Nerv der Zeit. Daraus entwickelten sich bald weitere Konzepte, bis hin zu kompletten Outsourcing-Lösungen. Mit der Deutschen Bahn konnte ich ein solches Modell umsetzen. Am Hauptgüterbahnhof Hannover übernahm ich mit eigenen Gewerken die Entladung von Stückgutwaggons. Diese erbrachten eine höhere Umschlagleistung als die bahneigenen Kolonnen. Hintergrund war, dass die Bahn den Stückgutverkehr auf der Schiene ohnehin einstellen wollte, wie mir ja bereits aus meiner vorherigen Tätigkeit bekannt war, und keine neuen Mitarbeiter mehr einstellte. Über sogenannte Ladeunternehmerverträge, wie den mit mir, wurden die Bedarfslücken geschlossen. Auch meine alte Firma aus Osnabrück wurde wieder Kunde, ich übernahm in Letter den gesamten Stahlumschlag. So wuchs die Mitarbeiterzahl, die Umsätze entwickelten sich erfreulich, und ich hatte mich vom ersten Rückschlag erholt. Entscheidend war, ich war nun vollkommen autonom in meinen Entscheidungen. Auch die private Arbeitsvermittlung brachte erste Erfolge, die mich zusätzlich bestärkten. Das Jahr war voll aufregender Ereignisse und Veränderungen. Doch nicht nur geschäftlich auch privat lief es gut. Mit Gina verbrachte ich viel Zeit. Sie wurde mein Ruhepol, bei dem ich vom Geschäftsstress abschalten konnte. Um das turbulente Jahr 1994 abzurunden, planten wir über Weihnachten und Silvester eine Reise in die USA. Zunächst Weihnachtsshopping in New York, danach Weihnachten und Silvester bei Peter in Braintree. Damit die Firma während meiner Abwesenheit weiterlief, organisierte ich vorausschauend einige Einsatzstellenrouten ohnehin, andere wurden durch Urlaub abgedeckt. Mein Sohn Mirko, inzwischen nach dem Abitur Bankkaufmann Auszubildender, besetzte stundenweise das Büro. Zudem liefen alle Kommunikationskanäle über den Sekretariatsservice des Bürocenters. Und ich besorgte mir ein Treibend-Handy, das im Gegensatz zu früheren Geräten auch in den USA funktionierte. Der Flug nach New York mit Gina war etwas Besonderes. Business Class, meine erste gemeinsame Fernreise mit ihr. Wir checkten im Sheraton am Times Square ein, wo ich bereits mit Mirko gewesen war. Doch diesmal war es Winter, kalt aber sonnig. Wir besuchten die Highlights, World Trade Center Observation Deck, Battery Park mit Blick auf die Freiheitsstatue, Spaziergänge durch Soho und Greenwich Village, Empire State Building. Die Lichterwelt New Yorks wirkte gerade in der Weihnachtszeit überwältigend. Überbordende Dekorationen, bunte Illuminationen und als Höhepunkt der gigantische Weihnachtsbaum am Rockefeller Center mit dem Swarovski-Stern und der Eislaufbahn davor. Am nächsten Tag stürzten wir uns ins Shopping, Fifth Avenue mit Tiffany & Co., Louis Vuitton, Prada, Gucci, Rolex, Chanel und Saks Fifth Avenue, dazwischen Hotdogs von Straßenhändlern, weiter zu Macy's, einem der größten Warenhäuser der Welt, und abschließend zu Bloomingdale's, wo wir natürlich eine der legendären Medium Brown Bakes mitnahmen. Am Abend gönnte ich mir an der Hotelbar ein paar Manhattans. Wir verbrachten weitere Tage im Central Park, besuchten die Metropolitan Opera und das Museum of Modern Art, wo mich vor allem die Pop-Art von Lichtenstein und Warhol fesselte. Dann ging es mit dem M-Trag nach Braintree, wo wir mit Peter und Betty Weihnachten feierten, Chinas erstes amerikanisches Weihnachtsfest. Zwischen den Feiertagen machten wir einen Ausflug zu den winterlichen Niagarafällen. Trotz eisiger Kälte war der Anblick der stürzenden Wassermassen sowohl von der US- als auch von der kanadischen Seite überwältigend. Ein Abstecher nach Toronto rundete den Trip ab, auch wenn der Besuch des CN Towers an den langen Warteschlangen scheiterte. Zurück in Braintree kauften wir mit Peter für Silvester ein, allerdings vergaß er das Fleisch im Supermarkt, sodass wir erneut los mussten. Silvester selbst war international vertraut. Um Mitternacht wurde angestoßen, das Feuerwerk erhellte den Himmel und das neue Jahr begann. Einige Tage später traten Gina und ich die Rückreise nach Deutschland an. Am Flughafen trug ich meinen New England Patriots Cup. Das Team war gerade unglücklich in den Playoffs gegen die Cleveland Browns ausgeschieden, ironischerweise unter Coach Bill Belichick, der später die Patriots zur Erfolgsära führen sollte. Fremde sprachen mich am Gate an, trösteten mich und sagten mit einem Lächeln:
Maybe next year?
Ein Satz voller Zuversicht, und tatsächlich, die Patriots sollten in den kommenden Jahren noch viele große Erfolge feiern.
Heute bei der Vollzeitrentner. Klasse, dass ihr dabei wart. Der Ruhestand langweilig? Nicht mit uns. In der nächsten Episode gibt's wieder abgefahrene Geschichten, freche Anekdoten und den Soundtrack für alle, die im Ruhestand erst richtig aufdrehen. Denn hey, wer sagt, dass das Leben mit der Rente langsamer wird? Wir treten aufs Gaspedal mit Rock'n'Roll durchs Alter. Bis dahin, rockt weiter, genießt das Leben und lasst die Rente tanzen.